Wer auf Instagram unterwegs ist und sich fürs Fliegen interessiert, der kommt eigentlich an ihm nicht vorbei. In der heutigen Folge habe ich einen Piloten zu Gast. Und zwar wurde er vor kurzem zum Kapitän befördert und er reist auch gerne luxuriös durch die Welt. Er begrüßt seine Follower immer mit Hello my Aviator und die Rede ist von Pilot Patrick. Hallo Patrick, willkommen im Podcast und für alle, die dich noch nicht kennen, habe ich irgendwas vergessen?
Nein, hast du nicht. Hello my Aviator Dominik, ich freue mich sehr zu Gast bei deinem Podcast zu sein.
Sehr gut und ich freue mich auch, dass du zu Gast bist, dass es endlich geklappt hat und dann lass uns einfach mal direkt starten.
Absolut, los geht's. Ready for departure.
Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. So wie dein Instagram-Profil schon sagt, du bist als Pilot unterwegs. Wie kam es dazu und was machst du momentan?
Als Pilot relativ schnell nach dem Abi, 2010, habe ich angefangen zu fliegen, genau. Da war ich mit der Flugschule fertig und jetzt seit über 8,5 Jahren fliege ich jetzt schon als bis vor kurzem noch First Officer, also Co-Pilot. Und seit einer Woche bin ich jetzt befördert auf die linke Seite und fliege jetzt als Kapitän auf dem Airbus A300-600. Relativ alter Flieger, einer der ersten von Airbus. Macht mir viel Spaß. Angefangen hat alles in der Privatfliegerei, also was ganz anderes. Kleine Jets geflogen. Und ja, mit 30 bin ich jetzt Kapitän und wohne in Berlin. Und klar, jetzt neben meinem Fliegen, das mache ich auch Vollzeit, blogge ich auch noch Vollzeit, also über meinen Beruf, über meine Reisen, wie du schon gesagt hast, Luxusreisen, genau, und mein, ja, Lifestyle.
Und war für dich nach dem Abi gleich klar, auch Pilot zu werden?
Relativ. Also es hat sich erst eigentlich so, es war nicht unbedingt so mein Kindheitstraum, unbedingt jetzt Pilot zu werden, so wie bei vielen. Das hat sich erst so wirklich so mit der Abi-Zeit entwickelt. Ich war in Amerika ein Jahr, in der 11. Klasse, und da hatte mein Gastonkel, der hatte ein Flugzeug, so eine kleine Propellermaschine gehabt, und da war ich dann so, oh, das erste Mal, glaube ich, so ein kleines Flugzeug auch damit geflogen, also ein bisschen länger, und fand es da mega spannend. Und dann mein Vater war es auch schon immer der Traum, irgendwie Pilot zu werden, das aber hat halt irgendwie bei ihm nie geklappt. Und dann so nach dem Abi, dann meinte ich so, ach komm, weißt du was, probierst du es einfach mal mit diesen ganzen Einstellungstests. Und hatte ursprünglich nicht geklappt mit dem Test, den man da von Lufthansa kennt. Und dann habe ich aber gesagt, so, weißt du was, ich will das trotzdem schaffen. Ne? Ich mache es jetzt so den privaten Weg, der natürlich um einiges schwieriger und halt auch teurer ist. Und für mich war ich relativ, also es war einer meiner Traumjobs, also es waren noch andere Sachen, die mich interessiert haben. Und dann bin ich aber irgendwie da erstmal hängen geblieben, weil ich gesagt habe, es ist ein Job, mit dem man relativ schnell ganz gutes Geld verdienen kann und man auch relativ schnell mit dem Job anfängt. Also ich meine, die Ausbildung hat 2 Jahre gedauert, ja, super schnell. Und mit 21 saß ich dann schon im Cockpit,
ja. Wahnsinn, ja, das geht richtig schnell. Und vor allem der Vorteil ist natürlich, als Pilot kommt man auch richtig rum in der Welt.
Das stimmt. Also primär bis jetzt meine Flugziele waren in Europa. Und klar, dann, wenn ich irgendwie was Schönes sehe auf den Reisen, dann fliege ich auch gerne nochmal privat hin. Für alle längeren Strecken, da bin ich dann meistens halt wirklich dann privat unterwegs. Aber das ist ja auch so ein bisschen in der Karriere eines Piloten. Man fängt ja meistens nicht auch gleich auf der Langstrecke an. Und es ist auch total langweilig, muss ich dir ehrlich sagen. Also mir nach 2 Stunden geradeaus fliegen, ist es schon so, ach komm, dann können wir eigentlich mal wieder landen. Ja, also es ist tatsächlich für den Anfang viel besser, viele Lecks oder viele Flüge zu machen, weil man einfach auch das Start und Landen halt trainieren kann. Weil geradeaus fliegen, das kann ja jeder.
Was gilt da als Flugerfahrung? Die Anzahl der Lecks oder die Zeit?
Die Flugstunden. Also die reinen Flugstunden. Und klar, dann kann natürlich Flugerfahrung, ist dann auch nochmal abhängig mit dem Flugzeugmuster. Fliegt man jetzt einen kleinen Jet oder großen Jet? Welche Stunden machst du? Fliegst du als Kapitän oder als Co-Pilot? Hast du Langstreckenerfahrung? Also das sind verschiedene Kriterien, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, die Flugstunden zählen und nicht die Flüge an sich. Mhm.
Flug ans Land. Okay. ich sag mal, als Pilot ist man wahrscheinlich die meiste Zeit dienstlich unterwegs. Das heißt, du fliegst eher dienstlich als privat.
Du meinst jetzt, dass ich die...
Von der Anzahl her.
Ja, natürlich. Also in meinem Fall schon. Aber ich habe auch Freunde von mir, die irgendwie als Consultant unterwegs sind. Wenn ich dann deren Flugstatistik so sehe, dass die irgendwie im Jahr 150 Flüge irgendwie hatten und ich 350 oder so, dann denke ich mir auch so, dann bin ich ja doch gar nicht so viel geflogen, ja.
Ja, klar. Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagst, 350 Flüge im Jahr, sind es tatsächlich so viele?
Das habe ich jetzt gerade mal so geschätzt, weil ich habe ungefähr, was nicht viel ist, also ich fliege im Jahr so um die 400 Stunden und das Maximum, was du ja machen darfst, legal sind 900 Flugstunden, das ist aber richtig viel, aber es wird von vielen Billigfluggesellschaften auch komplett ausgenutzt, also da fliegst du wirklich bis ans Maximum ran und das ist natürlich schon eine Hausnummer.
Ja klar, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Wobei, da geht es ja wahrscheinlich dann um die Anzahl der Lecks wiederum, anstatt jetzt auf Langstrecke, ne? Weil da kommen ja automatisch Stunden zusammen.
Nee, da geht's rein, da geht es nicht um Lecks, da geht es um reine Flugstunden.
Okay. Wie stressig kann man sich so das Leben als Pilot vorstellen, wenn man jetzt so die Anzahl der Flüge hört?
Super stressig.
Stressig. Aber es macht Spaß,
oder? Der stressigste Job ever. Nee, also ich muss dir ehrlich sagen, es gibt Tage, klar, dann kann es ein bisschen stressiger werden, wenn es nicht so rund läuft, das Wetter schlecht ist oder es gibt Probleme mit dem Flugzeug oder die Diensttage sind lang oder die Dienstzeit ist lang, dann kann es vielleicht mal stressiger werden. Aber sonst, ich komme jetzt von einer Woche Fliegen zurück und ich hatte tolle Flüge zwischen Athen und Larnaca. Ich war das erste Mal in Stockholm und für mich ist die Arbeit eigentlich Entspannung. Also kann man so fast so sagen. Also es ist ja für mich, ich sehe es auch wirklich nicht als Arbeit, ich sehe es mehr als Hobby und halt, was für mich stressiger ist tatsächlich, ist eigentlich mein Social Media, das irgendwie noch da hinten dran hängt. Das ist eigentlich manchmal mehr Stress als mein richtiger Beruf.
Ja, klar. Du hast ja dann auch noch jetzt immer einen Co-Piloten, also einen sogenannten First Officer.
Genau.
Neben dir.
Richtig, ja.
Wie häufig wechselt da das Team durch? Also kennt man da seine Kollegen oder lernt man jeden Tag einen neuen
früher,
Kollegen?
Früher, also als ich Privatjet geflogen bin, da kannte sich jeder, weil da war eine Flotte von irgendwie, ich glaube, 10 Fliegern und da kennt man sich. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Die Airline ist größer, für die ich jetzt arbeite und da ist es auch in 2 Jahren, in denen ich als Co-Pilot noch bei denen geflogen bin ich nicht mit allen Kapitänen geflogen. Und so wird es jetzt auch auf der Co-Pilotenseite sein. Also da kennt man natürlich manche dann schon, weil man mit denen geflogen ist. Aber es kann auch sein, dass man in 2 Jahren mit einem vielleicht gar nicht fliegt. Ja. Also das rotiert. Jetzt in dem Fall, diese Woche war es so, da hatte ich immer den gleichen Co-Pilot, weil man halt viele Tagflüge hatte und halt gar nicht zu seiner Homebase zurückgekommen ist. Aber wenn man halt über seine Homebase zurückfliegt, dann rotiert das meistens. Dann lässt man halt am Tag vielleicht mit 2 verschiedenen Co-Piloten dann fliegt.
Ja, klar. Aber das stellt ja dann kein Problem dar, weil alle ja so gut trainiert sind, dass man sich da im Prinzip relativ schnell kennenlernt in Minuten und ein eingespieltes Team darstellt.
Richtig, oder? Weil wir arbeiten ja gerade die Fliegerei, da ist ja bis aufs Kleinste alles ausgeschrieben und wir arbeiten ja alle nach Handbuch und nach diesen SOPs, also Standard Operating Procedures. Und dadurch weißt du sofort, was der andere in dem Fall jetzt macht. Und so funktioniert das ja auch in der Fliegerei, nur weil man einfach sich an die Vorgaben und nach den Verfahren halt ja hält und somit auch mit jemandem, den man nun nicht kennt, auch dann relativ schnell im Cockpit dann ja als Team arbeiten kann.
Ja, klar. Gab es auch schon mal irgendwie brenzliche Situationen oder kommt es nur einmal alle Jahre vor?
Also so eine richtige bremsliche Situation hatte ich jetzt noch nicht. Also als Kapitän jetzt sowieso noch nicht. Bin noch relativ frisch als Kapitän. Aber es kommt drauf an, was du als... Also so einen richtigen Notfall hatte ich noch nicht. Es gab mal den Fall, das ist sehr, sehr lange her, da hatten wir eine vereiste Bahn und sind mit dem Privatjet dort gestartet. Und dann hatten wir noch Probleme mit dem Triebwerk, sodass wir fast von der Bahn eigentlich abgekommen sind, bevor wir in die Luft gekommen sind, weil halt eine Böe noch von links kam. So, also es war halt schon so ein bisschen bremslicher, aber sonst, dass ich jetzt irgendwie eine Emergency melden musste, das war jetzt zum Glück noch nicht der Fall. Soll auch bitte dabei bleiben.
Genau. Das Flugzeug gilt ja immer noch als sicherstes Verkehrsmittel.
Es ist immer noch das sicherste, aber es ist halt auch trotzdem irgendwie das gefährlichste gleich.
Klar, weil auch eine Menge Passagiere immer gleich mitfliegen.
Ja, richtig. Wie man jetzt so schön da in Moskau gesehen hatte, ne?
Ja, leider, sowas passiert.
Ja, ich meine, viele Leute sind dann immer gleich so, oh mein Gott, das ist die Fliegerei, es ist so gefährlich. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut und schaut, wie viele Menschen, ich habe, glaube ich, mal gegoogelt, das ist im Straßenverkehr sterben im Monat, glaube ich, über 1 Million Menschen. Und ich meine,
weltweit,
genau. Und weltweit, ich weiß nicht, wie viele das sind keine 1 Million Passagiere, die an Bord sterben. Also klar, ist natürlich immer tragisch und es muss nicht sein. Ja, das ist ja meistens was es dann so schlimm eigentlich macht. Aber es gilt immer noch als sicherstes Verkehrsmittel.
Ja, darauf kann man doch stolz sein dann. Achtet man da bei Flügen, wenn man als Passagier unterwegs ist und aber halt den Hintergrund des Piloten hat, vermehrt auf die Flugmanöver, die dann der Pilot fliegt, also wenn man hinten sitzt, oder kann man da komplett abschalten?
Sowohl als auch. Also ich muss immer sagen, wenn ich jetzt irgendwie so innerdeutsch fliege oder innereuropäisch, dann sage ich mir so, ach, eigentlich würde ich jetzt lieber selbst da vorne sitzen und nach Hause fliegen, als jetzt irgendwo mit einer Passagiermaschine in der Economy Class nach Hause befördert zu werden. Aber da ist es so ein bisschen weniger abschalten, weil man dann schon immer so guckt, ja, oh nee, jetzt wieder Slot, und man weiß ja, wie das abläuft, dass man dann halt erstmal da warten muss, und meistens verbessert es sich dann doch irgendwie nicht, und man kennt ja die Abläufe so ein bisschen. Aber wenn ich jetzt auf einer Langstrecke bin und da komfortabel reise, dann schalte ich da auch meistens da ganz ab, da kann ich auch schlafen und so, also dann achte ich da vielleicht weniger drauf.
Ja, klar. Du hast gerade angesprochen, komfortabel reisen. Wie wichtig ist dir das Ganze da, komfortabel unterwegs zu sein?
Du meinst jetzt so, wenn man jetzt Business Class fliegt und so, oder wie? Ja, also ich würde, viele Leute denken ja, ich hätte Standby-Tickets, aber den Luxus hatte ich noch nie. Also alles, was man halt auf meinen Social-Media-Kanälen sieht, sei es Instagram oder YouTube, ist immer alles komplett selbst finanziert oder selbst bezahlt oder halt irgendwie mit Kooperation. Das ist jetzt so, zum Beispiel mit Emirates mal zusammengearbeitet für deren Business Class. Aber das ist jetzt so, die Regel ist, dass man als Pilot dann immer Standby Business Class fliegt, ist nicht der Fall, weil oft sind die Maschinen auch immer alle rappelvoll. Und wenn man dann halt ein Standby-Ticket hat, dann bleibt man halt entweder stehen oder man wird halt downgegradet. Ja. Und aber wir haben zum Beispiel jetzt die Policy bei uns in der Firma, wenn wir jetzt innereuropäisch fliegen, es ist dann meistens halt Economy Class, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja.
Kein Unterschied.
Erstens das nicht. Und wenn wir dann aber mal länger fliegen sollten, weil wir auch Strecken wie nach Bahrain oder Abu Dhabi haben, dann werden wir auch Business Class gebucht, um dann einfach ein bisschen komfortabler reisen zu können oder zu dürfen.
Okay, aber privat kannst du davon jetzt nicht profitieren?
Nee, gar nicht. Also ich habe dieses ID-Ticket, wie man es jetzt von anderen Fluggesellschaften hat, das habe ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde es, glaube ich, nur so spontan nutzen, um jetzt zum Beispiel in europäisch irgendwie zu reisen. Für eine Langstrecke, um auf den Urlaub zu fliegen, fände ich es, glaube ich, wäre mir einfach das Risiko zu hoch, nicht mitzukommen. Das,
ja, klar, die Unsicherheit.
Du zahlst du schon dein Hotel und du bist immer noch in Frankfurt oder in München, weil du den Flieger nicht bekommen hast. Ja, also das brauche ich nicht.
Da habe ich schon von anderen Piloten gehört, dass sie ihr Hotelzimmer oder Mietwagen dann erst auf dem Weg ins Flugzeug
nehmen. Ja, okay. Ja, oder so halt dann, ne?
Ja, genau. Gibt es für dich sonst irgendwelche anderen Vorteile oder auch Nachteile, wenn du als Pilot privat unterwegs bist?
Als Pilot, also wir haben natürlich teilweise so Vergünstigungen bei Mietwagen oder bei Hotels kann man teilweise sparen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vom Dienst reise, dann bin ich meistens auch in meiner Uniform. Weil erstens ist es dann bei der Sicherheitskontrolle manchmal einfach ein bisschen entspannter, oder ich kann zum Beispiel auch extra den Crew-Eingang nutzen. Mittlerweile, manchmal werde ich abgegradet auch, dass ich dann halt irgendwie dann doch Business Class fliegen darf. Entweder weil sie sehen, okay, ich bin Crew, oder weil sie mich vielleicht schon kennen, weil ich Patrick bin. Aber es ist nicht mehr die Regel. Und ich muss dir sagen, es hat sich auch viel in der Luftfahrt getan. So, ich meine, ich habe das jetzt 10 Jahre so die Luftfahrt intensiver kennenlernen dürfen. Und früher war das alles viel entspannter. Man hat sich als Crew, auch wenn man jetzt nicht in der gleichen Fluggesellschaft zusammengearbeitet hat, noch gegenseitig unterstützt. jetzt sitzt du in irgendeiner, wenn es jetzt selbst auch bei Premium Airlines, wo du mittlerweile Wasser für Wasser bezahlen musst, wird dir noch nicht mal als Crew dann was zu trinken angeboten. Ja. Oder ich hatte letztens den Fall, bin ich eingestiegen, habe ganz nett gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Habt ihr irgendwie einen besseren Sitzplatz? Weil wir fliegen jetzt hier 4 Stunden nach Athen. Mein Co-Pilot sitzt in der Mitte. Am Ende war hinter uns eine Notausgangreihe frei, die ja man ja extra zahlen muss. Meinst du, die hätten uns angeboten, sich da hinzusetzen? Also das sind für mich Undinger. Oder halt, man geht halt als Crew, weil so viel los ist, beim Baggage-Drop auf zum Business-Class-Check-In, weil halt da einfach nichts los ist. Und dann wurde ich da auch schon abgewiesen. Und dann denke ich mir so, ja, ich meine, wenn Leute in Urlaub reisen, einmal im Jahr, dann ist es halt, dann stellt man sich da halt an. Aber wenn man halt jeden Tag dieses Gepäck hin und zurück, dann hat man einfach keine Lust mehr, da sich immer wieder in diese Reihe zu stellen. Und dann finde ich das einfach auch ein Unding, da Leute dann halt auch dann da wegzuschicken. Ja, also das ist mir unbegreiflich. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, die Mentalität hat sich da leider irgendwie ins Negative verändert.
Ja, klar. Wenn man da an den Film Catch Me If You Can denkt, dann denkt man immer, wenn einer in Pilotenuniform unterwegs ist, wird er komplett hofiert von Anfang
bis Ende. Ja, genau so, es ist schön, aber ist leider nicht klar. Es ist, man wird ja dann auch schon vorgelassen, wie beim Hotel, oder Leute reagieren auch auf einen anders, wenn man die Uniform trägt, ganz klar. Mhm. Und es ist natürlich, ja genau, also, aus, ja. Man stellt sich, hat man ja so ein gewisses Bild, hat man ja vor sich, wenn man irgendwie so an Piloten halt denkt.
Ja, klar. Wenn du jetzt so viel im Flugzeug unterwegs bist, ist Reisen dann überhaupt noch für dich spannend? Also das Fliegen an sich? Ich meine, der Urlaub ist wahrscheinlich auf jeden Fall.
Du meinst jetzt an sich das Fliegen oder das Reisen im Flugzeug? Oder wie meinst du das?
Beides, also Reisen als Passagier.
Ja, ich finde es immer wieder spannend, auch weil ich finde, bei mir ist es so, wenn ich halt auf Arbeit bin, ist es halt Arbeit, und dann bin ich ja meistens nicht so lang vor Ort. Und deswegen finde ich es eigentlich mal ganz spannend, so viele Ziele mal so kurz kennenzulernen und mal so einen ersten Eindruck gewinnen zu können und dann zu sagen, hey, es gefällt mir nicht so gut, ich komme nochmal zurück für den Urlaub, weil das ist dann wieder ein ganz anderes Feeling. Und wenn man auf der Arbeit ist, ist es immer so ein bisschen angespannt, weil okay, vielleicht ändert sich nochmal der Flugplan. Ich weiß, ich muss genau um 8 Uhr unten in der Lobby stehen, weil dann ein Taxi kommt. Das ist halt dann in dem Fall nicht unbedingt Urlaubsfeeling. Deswegen freue ich mich, weil zum Beispiel nächste Woche geht es für mich das erste Mal nach Rio. Da war ich noch nie, da wollte ich eigentlich schon immer hin. Und genau, das ist dann für mich auch wieder spannend.
Das heißt, wenn du beruflich dann unterwegs bist, wie lang sind dann so die Aufenthaltszeiten?
Also die Stop-over? Von bis, also es gibt natürlich einen Minimumrest, was halt so irgendwie um die 10-11 Stunden ist, was ja wirklich sehr kurz ist. Und es gibt aber auch Aufenthalte, zum Beispiel in Sevilla, da war ich sehr oft letztes Jahr, da sind wir 36 Stunden vor Ort. Und da kann man natürlich schon ein bisschen was machen, also ein bisschen Zeit ziehen, dann kann man auch mal abends irgendwie nett essen gehen und so. Das ist dann schon so ein bisschen Mini-Urlaub. Also man kann so sagen, zwischen 10 und 36 Stunden ist irgendwie alles dabei.
Okay, ja, dann kann man doch schon ein bisschen was
damit machen. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt zum Beispiel, was ich ganz cool fand, ich war in Athen und Larnaca, und Larnaca war ich immer tagsüber, und dann hatte ich so 6 Stunden in Larnaca, und abends war ich dann immer zum Mittag, Abendessen war ich dann immer in Athen. Also Mittagessen in Larnaca, Abendessen in Athen.
Okay. Ja, das ja, genau. Ist natürlich eine feine Sache. Du hast jetzt angesprochen, genau. Rio steht bei dir auf der Liste, das ist natürlich sehr cool, da war ich auch noch nicht, dazu steht auch noch irgendwie auf der Bucketlist. Gibt es sonst noch andere Reiseziele, die bei dir irgendwie ganz priorisiert auf der Bucketlist stehen?
Ich würde Island total auch reizen, einfach von der Landschaft, weil ich finde, man reist immer viel zu viel in Städte und Betonbunker, und ich glaube, das fände ich mal super spannend, aber ich glaube, da brauchen wir auch ein bisschen Zeit und auch da wirklich dann so sich die ganze Landschaft halt auch wirklich anzugucken, da muss man viel Zeit mitbringen. Ich bin nicht so ein Fan vom asiatischen Raum, ehrlich zu sein. Kann ich jetzt auch nicht, warum das so ist, aber ich wollte eigentlich statt Rio nach Bali, das hatte dann doch nicht so geklappt, und mich würde auch Bali mal reizen, weil einfach es sehr kontrovers ist, jeder spricht irgendwie anders über diese Insel, und ich würde es, glaube ich, mir einfach mal selbst angucken wollen.
Ja, klar. Bali kann ich auch noch nichts dazu sagen.
Das habe ich vergessen. Australien ist auf jeden Fall auch absolutely oben auf meiner Bucketlist, aber auch sowas, wo man nicht nur 2 Wochen Zeit mitbringen muss, sondern allein schon diese Anreise, die ja fast einen Tag dauert, muss man mindestens irgendwie 3 Wochen da verbringen. Und das ist immer schwieriger als Pilot. Und auch, klar, man kann sich natürlich immer 3 Wochen am Stück halt freinehmen, aber dann ist natürlich auch irgendwie fast schon der ganze Urlaub wieder weg. Und in der Fliegerei gibt es halt keine Wochenenden, Feiertagen und Geburtstage.
Ja, klar. Ich glaube, mit Island hast du sogar schon eins der Trendreiseziele für 2019 genannt. Das ist, glaube ich,
Steig im Kommen. Ja, also ich bin einmal dorthin geflogen selbst, aber leider musste ich gleich wieder zurückfliegen, also hatte keinen Aufenthalt. Und es ist, glaube ich, was ganz anderes. Und deswegen finde ich es auch so spannend, da, glaube ich, mal hinzufliegen.
Ja, klar, diese naturbelassene Gegend mal zu erkunden. Ja. Gibt es aus deiner Sicht auch noch irgendwie Trendreiseziele, die du jetzt in der letzten Zeit aufgeschnappt hast, die momentan trendy sind?
Also was sich auch sehr gut entwickelt hat, ist, glaube ich, hier Südafrika. Das oder ist schon so ein, sag ich mal, so ein All-Time-Favorite. Ich war das erste Mal vor, glaube ich, 3-4 Jahren da und es hat sich extremst, also wir haben Besucherzahlen, das ist Wahnsinn, hat sich auch sehr nach oben entwickelt, natürlich damit auch die Preise. Aber ich finde es ein wunderschönes Land und man kann ja nicht nur, also Kapstadt, auch die Umgebung ist ja allein schon der Hammer. Ich habe diese Gardenroute, bin ich da gefahren, das erste Mal. Und das ist wirklich sowas, so ein Highlight in meiner ganzen Reisegeschichte, kann ich schon mal so sagen. Also das war schon sehr schön.
Ja. Kann ich absolut zustimmen, ja. Wir waren auch das erste Mal vor 2 Jahren in Südafrika und womit ich gar nicht gerechnet hätte, ist, dass man sich einfach mit Mietwagen frei bewegen kann, so wie man es aus den USA kennt.
Und es ist ja auch alles wirklich sehr gut. Die Straßen sind ja, klar, wenn man jetzt nicht von links und rechts halt runterfährt, aber sonst so die Hauptstraßen sind ja alle schon super, super ausgebaut. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, das ist in Brasilien ein bisschen anders, was ich so gehört habe.
Ja, das bleibt spannend. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie du von deiner Brasilien-Reise berichten wirst.
Gucken.
Wenn du im Ausland bist, musst du natürlich logischerweise auch irgendwo übernachten. Gibt es irgendwelche Kriterien, nach denen du deine Unterkünfte, also Hotels, auswählst? Einmal natürlich privat
oder auch beruflich. Ist bei uns alles organisiert, also da muss ich gar nichts machen. Das werden die Hotels gebucht, dann haben wir auch mal feste Crew-Hotels. Beim Crew-Hotel, das muss gar nicht so luxuriös sein. Das muss halt irgendwie sauber sein, es muss ruhig sein, das Frühstück muss irgendwie gescheit sein und die Lage muss irgendwie so sein, dass man vielleicht auch mal rausgehen kann und was erkunden kann. Anders jetzt, wenn ich privat reise, da sieht schon mal die Welt ein bisschen anders aus, weil ich schon zu Hause einen relativ hohen Standard habe, sage ich mal. Möchte man ja auch diesen Standard haben, wenn man halt woanders ist, ne? Und deswegen fällt mir dann auch mal schwer, vielleicht was nicht so Gutes zu buchen, weil ich mich dann nicht unbedingt so wohl fühle. Ich war zum Beispiel mega enttäuscht von Miami, da war ich jetzt vor kurzem zum Urlaub und ich habe ein Schweinegeld ausgegeben für die Hotels dort, irgendwie so $400 und plus, was ich absolut over the top finde, auch ohne Frühstück. Ja. Also, und dann war das halt so ein Zimmer, hieß es dann das Meerblick, ich habe es in meinem YouTube-Kanal gezeigt, hieß Meerblick und du hast einfach aufs Nebengebäude geschaut und hinter den Palmen hast du irgendwo das Meer gesehen. Ja. Finde ich das schon fast eine Abzocke irgendwie. Deswegen, also wenn ich ein Hotel suche, ich habe ja natürlich so meine Favorite Hotelketten. Aber wenn ich jetzt auch mal irgendwo länger bin, muss ich dir ehrlich sagen, irgendwann habe ich dann auch die Schnauze voll von Hotels, weil ich ja auch schon beruflich halt in Hotels bin. Dann bin ich auch gerne, wenn es mal irgendwie, zum Beispiel jetzt für Rio, überlege ich eventuell auch ein Apartment einfach zu nehmen für den Zeitraum, weil man sich dann irgendwie selbst verpflegen kann. Man fühlt sich vielleicht so ein bisschen mehr heimisch und man ist halt nicht so gezwungen. Man kann sich so ein bisschen freier bewegen, sage ich jetzt mal.
Ja, klar. Du hast es schon angesprochen, du bist häufig in Kettenhotels unterwegs oder du hast ein Faible auch dafür. Da gehe ich mal davon aus, du hast auch Status in dem ein oder anderen Hotelbonusprogramm, oder?
Habe ich.
Also du sammelst Punkte. Das macht dann
genau, dass man irgendwie so Lounge-Zugang hat oder mal eine kostenlose Nacht oder halt ein Upgrade bekommt. Aber da sind die auch, das ist genauso wie der Fliegerei, hat sich das im Hotelwesen, glaube ich, auch so alles ein bisschen ins Negative entwickelt. Jetzt, wenn ich zum Beispiel mit meinen Raten, also mit vergünstigten Raten buche, dann werden dir nicht die Nächte zum Beispiel auf deinem Konto gut geschrieben, weil du ja irgendwie 10 Euro gespart hast und so. Also musst du halt schon dann die volle Summe bezahlt haben. Ja.
Ja, manchmal kann sich das lohnen, gerade in Kettenhotels wie bei Hilton zum Beispiel oder bei anderen. wenn es Bonusaktionen gibt, ja, wo man mal die doppelte Punktzahl sammelt oder irgendwie ab 10.000 kriegt man nochmal eine Nacht umsonst oder sowas.
Ja. Aber grundsätzlich, wenn ich zum Beispiel in Rio, gibt es auch ein Marriott Hotel, da muss ich ehrlich sagen, das habe ich mir angeguckt, das finde ich, sieht so hässlich aus. Da habe ich auch, wenn ich da Marriott-Fan bin, habe ich auch keine Lust, da unbedingt reinzugehen, weil ich sage, das ist dann, da gibt es andere schönere Hotels.
So. Ja, genau. Nee, deshalb, ich wechsle auch immer zwischen den Ketten hin und her, da wo es an dem jeweiligen Ort einfach das beste Hotel hat oder für mich das passendste Hotel. Hast du auch einen Status schon in einem Hotelbonusprogramm?
Also ich hatte mal lange Zeit im Marriott einen sehr guten Status gehabt, den habe ich dann aber verloren durch meine Zeit jetzt bei einer Airline, weil da sammelst du halt dann nicht mehr so viele Marriott-Punkte oder Nächte. Bei Hilton habe ich tatsächlich eine Lifetime-Gold-Status. Da habe ich jetzt in diesem Jahr, glaube ich, bis jetzt nur ein, zwei Mal übernachtet, aber ich habe immer den Gold-Status und das ist natürlich vielen Destinations und sehr praktisch. Ich finde es immer cool mit diesem Lounge-Zugang, weil mittlerweile ist ja so, man kommt aufs Hotelzimmer, steht ja nicht mal eine Flasche Wasser. Wenn man halt so einen Lounge-Zugang hat, dann geht man halt mal kurz hin, trinkt mal einen Kaffee oder halt oder kommt ins Gespräch mit Leuten, ist ja auch immer ganz, ganz interessant.
Oder das kostenlose Frühstück nicht zu vergessen, das ist auch manchmal
das sehr, kommt sehr auch noch Geld hinzu. Wert. Wobei ich sagen muss, Marriott hat ja Dartwood und Marriott sind ja gemerged, das sind jetzt Bonvoy und das war ich jetzt im W in Miami, genau. Und da war es dann so mit, ich bin mit jemandem gereist, der halt diesen Elite-Status hat und da hast du dann auch ein kostenloses Frühstück, aber das ist das Frühstück darfst du dann aber nicht im Restaurant einnehmen, sondern das musst du dann aufs Zimmer bestellen dir. Ich meine, das ist mal nicht so schlecht, aber das ist ein Witz, was du dafür bekommst. Ne? Dann machen die da so ein bisschen Toast und ein paar Früchte und das ist dann für die halt das Frühstück. Mhm. Und dann haben wir uns noch einen Morgen halt nochmal irgendwie so Omelette und Lachs dazu bestellt und dann war das einfach nochmal $100 extra nur für Lachs und ein paar Bagels und zwei Omelette.
Ja, klar, verrückt. Was ich auch häufig erlebe, ist, dass das Frühstück in der Lounge eingenommen werden muss und die hatten nicht immer den gleichen Umfang
das wie... Das ist total, jedes Hotel oder jede Hotelkette macht es dann irgendwo anders, deswegen teilweise steigst du dir ja auch als Hotelgast auch nicht mehr durch, finde ich. Verstehe ich auch nicht, warum man es aber nicht sagt, man macht das irgendwie über die Hotelketten greifend gleich, dass einfach der Kunde weiß, wenn er das bucht, dann bekommt er die Extras. Oft musst du ja auch nochmal extra dann auch fragen, so, ja, was habe ich denn jetzt als Elite-Kunde für Vorteile, weil sonst würden die ja da gar nicht mit rausrücken.
Ja, ja, das Gefühl habe ich auch manchmal, dass die Hotels da ihre eigenen Regeln aufstellen und sich nicht an die Regeln der Kette halten. Aber da muss man halt einfach durch, da muss man ein bisschen hart bleiben.
Genau.
Letztendlich müssen die Regeln eingehalten werden und dann passt alles. Dann ist nämlich der Gast auch zufrieden.
Ja, das haben, glaube ich, viele Hotels noch nicht so richtig verstanden.
Du hast vorhin erzählt, du warst in Miami, es war alles relativ teuer. Hattest du wenigstens eine schöne Zeit dort?
Ich habe es versucht. Ich war ja schon mehrfach dort. Ich war auch während meiner Ausbildung war ich in Florida, war ich ja mehrere Monate und war auch öfter in Miami. Und jetzt war ich 3 Jahre nicht da, bin jetzt nochmal wieder hingeflogen und muss sagen, ich war irgendwie enttäuscht. Ich fand, es ist alles irgendwie noch teurer geworden, es ist irgendwie so mehr Abzocke geworden, was ich total den falschen Trend finde, gerade bei einer Stadt, die von so krass von dem Tourismus halt lebt, warum man die Preise halt so extrem teuer macht. Und ich meine, ich habe ja nichts dagegen, mehr für ein Hotelzimmer zu zahlen oder für meine Reise, wenn ich dementsprechend auch einen Mehrwert halt habe. Und den habe ich halt oft nicht gesehen. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade. Also was man machen kann, ich meine, Florida ist schon cool. Auch dieses, wenn man so ein bisschen nimmt sich einfach ein Auto und kann auch die Keys runterfahren oder irgendwie an der Küste noch langfahren, dann muss man nicht unbedingt mehrere Tage Miami verbringen. Da kann man auch sagen, okay, man ist vielleicht nur mal 1-2 Tage da und guckt sich ein bisschen was an. Ich war ja letztes Jahr auch noch in Mauritius, weil du gerade gesagt hast, sowas dir nicht so gefallen hat. Mhm. Mauritius war ich auch irgendwie enttäuscht. Das habe ich mir irgendwie auch ganz anders vorgestellt. Hatte aber auch, ich glaube, das Hotel war da, glaube ich, auch dran schuld. Also ich habe irgendwie im Moment letzte Zeit Pech mit Hotels. Aber da war es wirklich so, das war so teuer, das Hotel. Das hat über 700 € gekostet. Und das Zimmer es stand in der Beschreibung irgendwie so über 50 Quadratmeter. Ja, das ist eigentlich ganz gut, weil ich reise immer mit viel Gepäck, gerade wegen meiner Elektronik und dann mit dem Outfits. Ne? Das ist immer meistens 2 Gepäckstücke. Ich habe es in diesem Zimmer nicht geschafft, meine 2 Koffer aufzuklappen. So klein war das, weil die einfach mal die Terrasse, die irgendwie 30 Quadratmeter groß ist, auch noch in den Zimmer Quadratmeter Größe halt mit einberechnet haben. Und naja, ich habe mich dann besperrt. Die wussten ja auch, dass ich halt Blogger bin. Und dann haben sie mich versucht, mit so einer schönen Upgrade halt dann irgendwie wieder zufriedenzustellen. Ich meine, es war halt, ich muss ehrlich sagen, wenn du hier ins Hotel gehst für 700 Euro in Deutschland, dann kriegst du ja das absolute Mörderhotel, ja. Und gerade in Berlin, ja, kriegst du die Suite und die werden auch irgendwie die Füße geküsst. Und dort, und du weißt, dass die Angestellten auch dementsprechend bezahlt werden. Klar, ist natürlich die Auszubildenden jetzt nicht unbedingt das Mördergehalt bekommen, aber wenn du in Mauritius bist und 700 Euro bezahlst und du weißt, dass der Angestellte weniger als ein Burger verdient am Tag, dann muss ich mich doch schwer wundern, warum dieses Hotel dann 700 Euro die Nacht kostet. Ja? Also das, dann verdient ja irgendjemand daran, aber nicht die Angestellten. Und das finde ich dann einfach nicht, finde ich das einfach nicht korrekt.
Ja. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich wieder Angebot und Nachfrage. Ja. Wenn die Nachfrage hoch ist, ja, können die Preise hochgeschraubt werden. Ja. Das merkt man ja auch häufig an Großstädten, gerade in New York, auch bei irgendwelchen Aktionen oder Feiertagen.
Da gehen die Preise auch schnell mal nach oben. Überleg dir mal, oder auch in Paris, wo sind wir denn hingekommen, wenn du da auf einmal dann 500 Euro die Nacht für ein Standard-Hotelzimmer zahlen musst? Das ist doch Wahnsinn.
Ja. Ja, auf jeden Fall. So wie du gesagt hast, vor allem, wenn der Gegenwert einfach nicht mitsteigt, sondern nur das normale Standardzimmer einfach rausgegeben wird. Du hast vorhin schon angesprochen gerade, du hast viel Elektronik dabei und Klamotten. Was darf in deinem Reisegepäck nie fehlen?
Ganz wichtig, die Badehose. Die ist immer dabei, die nehme ich immer mit. Klar, abgesehen, was natürlich für mich super wichtig ist, sind immer meine ganzen Pässe, Visum, Impfausweis, darf auch beim Piloten halt nicht fehlen. Da gibt es ein paar Länder, wo du das vorzeigen musst, dass du eine Kaltfieberimpfung hast. Die Lizenz darf nicht fehlen. Ja. Aber sonst für mich, klar, ganz wichtig, dass halt auch meine Kamera am Start ist.
Kamera dann wichtig für dein YouTube-Account?
Sowohl als auch. Also ich reise, im Moment habe ich eine Partnerschaft mit einem Telefonhersteller. Das heißt, ich reise mit 3 Telefonen, mit irgendwie 3 Action-Kameras und einer Spiegelreflexkamera und noch einer Digitalkamera. Also bin ich da immer unterwegs. Also mein halber Koffer ist eigentlich mehr Elektronik als alles andere. Ja. Deswegen dürfen die bei mir halt auch nicht fehlen. Und was ich super praktisch finde, das kann ich auch nur jedem empfehlen, ich habe mir so ein Hub gekauft, an dem man alle seine Geräte laden kann. Das heißt, man hat nicht für jedes Gerät ein extra Kabel oder einen Stecker dabei, sondern einen Stecker und man kann halt irgendwie 6 Geräte halt irgendwie gleichzeitig laden, ob das jetzt Handy ist oder Kamera und so weiter. Und ich finde, das ist mega gut, weil du natürlich da auch erstmal auch ein bisschen Gewicht sparen kannst.
Erstens das und zweitens die Hotelzimmer, die sind jetzt auch nicht immer gerade hier mit über vielen
Ich war letztens irgendwo, ich glaube, das war in UK. Das war auch in Amerika. Und da hast du ja nur diese komischen Stecker, also die nicht-europäischen Anschlüsse, genau. Und ich habe meinen Laptop. Und da ist nur der europäische Anschluss. Dann sagt doch mir das 5-Sterne-Hotel, nö, das haben wir nicht. Dafür gibt es ja die USB-Ports zum Laden. Ich so, ja, aber nicht alles kann mit USB geladen werden, ne? Musste ich dann in den Supermarkt nebenan laufen und so einen scheiß Stecker da kaufen, ne? Also einen Stecker kaufen.
Also. Ja, klar. Wobei ich muss sagen, es hat sich wirklich einiges getan in Hotels, dass jetzt auch USB-Anschlüsse aus der Wand rausschauen.
Und auch mit dem Internet. Ich weiß noch Zeiten am Anfang, wo ich angefangen habe zu fliegen, immer fürs Internet zahlen, 20 Euro am Tag. Ich habe auch gedacht, so ist es jetzt hier Luxus, dass man irgendwie das Internet kostenlos anbieten kann. Was ich auch noch habe, da habe ich jetzt, kann ich auch nur jedem empfehlen, der auch mal außerhalb von Europa fliegt, weil da hat man ja immer das Problem, so mit der SIM-Karte und dann online zu sein. Das kostet ja meistens viel Geld. Ich habe so einen mobilen Wi-Fi-Hotspot und da kannst du so Tagespässe kaufen. Entweder sagst du, okay, ich will jetzt einen Tagespass und unlimited Internet, oder man sagt, kauft zum Beispiel 2 Gigabyte und das ist dann über 5 Tage irgendwie gültig. Erstens hast du nicht den Stress, dass du irgendwie eine neue SIM-Karte abschließen musst oder einkaufen musst und du bist super schnell eingewählt. Du kannst das Ding überall mitnehmen. Mehrere Handys kannst du sogar mit connecten. Also es ist für mich, fürs Bloggen ist es absolut ein Traum. Ich habe es jetzt in Mauritius mitgehabt, das hat super funktioniert. Auch in Miami habe ich es mitgenommen. Also das war eine coole Sache.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ohne Vertragsverhältnis,
sondern eine SIM-Karte drin, zum Aufladen. Die musst du dann halt dir kaufen. Also wenn du sagst, In dem Fall sind das, ich will jetzt nicht lügen, aber da kosten Tagespass, glaube ich, das waren sowas 9 Euro am Tag, so unlimited, und finde ich völlig in Ordnung. Wenn du da echt viel nutzt, dann ist es echt okay. Ja, wenn du überlegst, was teilweise allein 50 Megabyte kosten oder so, da wollen sie ja schon irgendwie schon 3 Euro, also ist echt in Ordnung.
Und das kann man weltweit verwenden?
In fast allen Ländern, ja. Ich glaube, also das ist fast weltweit. Ja, da gibt es verschiedene Anbieter.
Ich teste das jetzt,
auch mal anschauen. Habe ich jetzt ein neues bekommen. Da habe ich eine Kooperation mit denen. Mit denen starte ich jetzt. Und das ist ein bisschen kleiner. Und das werde ich jetzt auch nochmal im Urlaub dann austesten.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also das werde ich mir auch vormerken. Wir haben das bisher eigentlich immer so gemacht. Wir haben auch für die USA beispielsweise eine SIM-Karte schon in Deutschland gekauft gehabt. Und die hatten auch unlimitiertes Internet. Also das ist dann eine feine Sache. Da braucht man nicht aufs Datenvolumen achten. Und die Karten, die kosten, ich glaube, das beschränkt auf 4 Wochen Laufzeit. Ja,
wenn man länger fährt, um ist es auch eine super Alternative. Wenn man wirklich so jetzt wie ich als Pilot vielleicht dann nur mal einen Tag da ist oder so, und dann jedes Mal irgendwie eine Karte besorgen und so, das schaffst du dann teilweise nicht. Ne? Also das ist dann schon eine ganz gute Sache.
Ja, klar. Vor allem, man kann direkt loslegen, hat das Internet immer dabei, ebenso wie du sagst, man muss nicht erst die SIM-Karte kaufen. Ja, wir sind immer noch auf den Reisen. Deinen Kofferinhalt hast du jetzt mehr oder weniger preisgegeben. Gibt es noch irgendwas, was dich speziell auf Reisen nervt oder wo du immer drauf achtest und Wert legst?
Also wenn ich privat reise, also ich finde immer, wenn ich reise, ist es auch immer noch was, also ich, oder auch fliegen gehe, als Passagier ist es immer noch was Besonderes. Deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass man sich gescheit anzieht. Also das habe ich auch gemerkt, die Leute ziehen sich mittlerweile, als würden sie jetzt hier im Schlabberlook irgendwo auf der Couch liegen sehen, die ausfüllen muss. Man muss so ein bisschen wieder schicker aussehen beim Fliegen, ist auch immer noch was Besonderes. Und deswegen lege ich da viel Wert drauf. Klar, im Flieger ziehe ich mich dann nochmal um, ziehe auch meinen Schlafanzug an, wenn es irgendwie ein langer Flug ist. Sonst finde ich auch, dass die Leute, die reisen oder fliegen, auch teilweise sehr respektlos geworden sind. Also, dass dann auch, wie sich da laut unterhalten wird oder halt rumgepöbelt wird und so. Also, das finde ich immer total schade. Man sitzt ja schon so auf so engen Raum und dann verhält man sich dementsprechend halt nicht. Oder auch, dass man im Hotel nicht weiß, wie man sich verhält. Ich war zum Beispiel mal vor kurzem in Barcelona, wirklich in einem sehr guten Hotel. Und da hast du halt direkt an dem Pool liegen können, auf so Liegen. Und wirklich ein kleiner Pool. Und da konntest du halt auch essen. Wir haben da gegessen und es war auch alles ziemlich klein. Und da waren dann halt andere Hotelgäste, die meinten, sie müssten in diesen Pool halt reinspringen, wie so Bescheuerte. Und haben andere Leute, die halt irgendwie auch dann auf den liegen lassen, eigentlich nass gemacht. Und halt dann ist auch alles aufs Wasser, auf das Essen da gespritzt. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, manche Leute schalten da irgendwie auch ihr Gehirn ab, wenn sie dann irgendwie fliegen oder reisen gehen.
Klar, die gegenseitige Rücksichtnahme, das ist das auch.
Vielleicht finde ich echt mega schade. Ja.
Also mit dir über Reisen zu sprechen, das macht richtig Spaß. Da kann man sich echt gut austauschen. Ich kann mir vorstellen, wir machen bestimmt nochmal irgendwann eine Wiederholung von dem Ganzen.
Ja,
wenn
du nochmal irgendwelche spezifischen Geschichten oder Themen hast oder Fragen, ja, jederzeit. Also ich werde ja auch immer viel von verschiedenen Zeitschriften oder auch Magazinen oder Online-Portalen auch angeschrieben. Da wollen sie dann halt als, sag ich mal, als Luftfahrtexperte dann meine Meinung dazu wissen. Und das ist eigentlich auch immer total spannend, weil man selbst weiß es ja alles. Also halt klar, weil man halt auch in der Materie halt ist, aber es ist ja nicht so, dass automatisch dann andere Leute das halt auch wissen, wie man sich jetzt zum Beispiel bei einer Evakuierung oder sowas halt dann an Bord halt verhalten muss. Ne?
Ja, klar, genau. Für dich ist das Normalste der Welt, das trainiert zu haben. Ne? Ja, sehr gut. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wenn meine Zuhörer dich erreichen wollen, wie erreichen sie dich?
Ich habe so viele Social-Media-Kanäle, aber Instagram ist ja so mein Hauptkanal mit Pilot Patrick. So ist es auch auf YouTube. Und für Leute, die noch mehr über das Reisen oder auch Luftfahrt oder wie man zum Beispiel auch Pilot wird, wissen wollen, habe ich auch einen eigenen Blog, pilotpatrick.com, und da gibt es alle Infos, und ich freue mich natürlich über jedes Like und jedes Follow, schon immer. Hatte ich auch nie gedacht, dass das mal alles so groß bei mir wird, weil das war ja auch nie irgendwie meine Intention, aber ich freue mich einfach riesig, dass ich so viele Leute mit auf meine Reisen und auch auf meine Flüge und gerade auch ins Cockpit mitnehmen kann, weil es ja immer, mittlerweile ist es ja irgendwie alles nur noch vor verschlossener Tür und man sieht ja nicht mehr so viel und kann so ein bisschen auch einen Einblick in meinen Beruf geben. Und ja, wie ich immer so schön sage, safe travels and always happy landings.
Da kann ich mich nur anschließen, das machen wir genauso. Die Links, die du genannt hast, die packe ich übrigens in die Shownotes. Das heißt, du als Zuhörer kannst gerne darauf zugreifen und kannst dich dem Pilot Patrick anschließen. Wunderbar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise. Und immer daran denken, auf dem Blog www.travel-insider.de vorbeizuschauen, damit du auch die neuesten Reisedeals erfährst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Boarding Completed. Ciao, dein Dominik.